Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Blue Alpine Cast. In der heutigen Folge sprechen wir über die Q3 und Q4 Verluste von Bitmain, was das mit dem Announcement von gestern zu tun hat. Und dann schauen wir uns noch an, was für Kryptos neben Ethereum Vitalik Buterin haltet. Erst einmal entschuldigt Leute, irgendwie hat das mit dem Podcast gestern nicht geklappt. Also all die Leute, die den Podcast immer regelmäßig hören, ich habe irgendwie, hat das mit dem Upload nicht richtig geklappt, beziehungsweise ich konnte irgendwie nicht speichern. Habe erst heute Abend gemerkt, dass die Folge gar nicht raufgegangen ist, habe sie aber vorhin gerade heraufgeladen und das Ganze auch schnell in der Telegram-Gruppe gepostet für die Leute, die sich gewundert haben, wo denn die Folge geblieben ist. Das heißt, ihr habt morgen oder heute entsprechend zwei Folgen. Aber springen wir in diese erste News-Story. Und zwar geht es um Bitmain. Wir haben gestern, in diesem Fall die Podcast-Hörer, sorry, ihr habt es jetzt nicht mitbekommen, aber die YouTube-Hörer haben es mitbekommen, weil das Video, das ist definitiv heraufgegangen. Wir haben gestern angekündigt, dass Bitmain den sogenannten 7NM Mining Chip, also den neuen Schürf-Chip von Bitmain, in dem S17 und T17 Schürfgerät vorkommen wird. Bitmain war ja in den letzten Monaten, ich sag mal etwa 6 bis 9 Monate, immer wieder kontrovers in den Nachrichten. Es ging darum, dass Bitmain erst relativ gute Resultate im Q1 und Q2 hatte, dann wurde sogar ein Börsengang, ein IPO geplant in Hongkong. Und seitdem ist es eigentlich leise um Bitmain. Und jetzt kommen nach und nach gewisse Details raus. Der neue Chip soll etwa 25-30% Effizienzsteigerung versprechen bzw. bringen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was dann da mit den 500 Millionen genau los ist. Und zwar ist jetzt gerade letztens, beziehungsweise heute Morgen oder gestern, ist herausgekommen, dass im Q3 und im Q4, aber vor allem die Q3-Zahlen sind rausgeleakt, dass Bitmain etwa 500 Millionen US-Dollar Verlust gemacht hat. Das ist natürlich ziemlich krass, wenn man davon ausgeht, dass im Q1 und im Q2 entsprechend Milliarden Gewinn gemacht wurden, beziehungsweise Einnahmen. Das sollten wir jetzt noch nicht als Gewinn betiteln, sondern wirklich Einnahmen und halt von einer Milliarde US-Dollar Einnahme zu 500 Millionen US-Dollar Verlust. Das ist natürlich recht krass. Die Frage ist jetzt natürlich erstens, was ist da genau passiert oder was ist der Status quo? Und zweitens, was bedeutet das für die Kryptoindustrie? Aber fangen wir mit dieser zweiten Frage an. Und zwar haben wir auch schon vorhin in der Telegram-Gruppe ein bisschen geschrieben, die Leute, es ist generell eher, haben Bitmain eher negativ im Kopf. Ich behaupte nach wie vor, dass Bitmain eine extrem wichtige Firma ist für den Kryptomarkt. Aus mehreren Gründen. Zum einen, weil sie eigentlich die Haupt-Hardware-Schürfgeräte herstellen für den Kryptomarkt. Das ist sicher mal ein großer Teil. Der andere Teil ist natürlich Bitmain, beziehungsweise Teile der Bitmain-Führung sind auch beteiligt an unterschiedlichen Unternehmen, die sogenannte Mining-Pools, also Schürf-Pools. Das sind so zusammengeschlossene Organisationen, die zusammen eigentlich meinen und schürfen. Dort eigentlich relativ viel im Bitcoin-Markt kontrollieren. Jetzt sagt man halt, gut, wenn Bitmain halt bankrott geht, wenn die vom Fenster sind, dann öffnet das den Markt für weitere Konkurrenz bzw. weitere Anbieter. Und das mag absolut stimmen, aber ich behaupte, Bitmain ist nicht so einfach wegzukriegen, wie man denkt. Jetzt gibt es aber auf Twitter einen Account, der es sich eigentlich zum Job gemacht hat, die Kontroverse um Bitmain herum eigentlich zu dokumentieren. Die Person oder die Organisation heißt BTC King 555. Und hier wird eigentlich immer wieder, vor allem eben auch in Kombination mit der Hongkong Stock Exchange, also mit der Börse von Hongkong zusammen, so dass sie das auf jeden Fall sehen und das Ganze ein bisschen genauer anschauen, ist hier eben genau, steht hier, dass Bitmain nur noch 150 Millionen US-Dollar an Krypto haltet und das ist natürlich runter von den 1,2 Milliarden US-Dollar. Das ist rein auch vom Preis bedingt. Wir gehen jetzt davon aus, dass durchschnittlich alle Kryptos etwa zwischen 70% und 90% an Wert verloren haben. Dann würde die Zahl natürlich auch hinkommen. Bedeutet, dass natürlich im Q3 extrem viel Geld verloren gegangen ist. Jetzt geht die Kontroverse aber noch weiter. Die Kontroverse behauptet nämlich, dass eigentlich Teile der Investitionen, die kurz vor Q3 gemacht wurden, unter anderem eben von den großen Investoren wie Sequoia etc. Und Sequoia ist ein großer Kapitalgeber, Risikokapitalgeber aus den USA. Man sagt, dass dieses Kapital verwendet wurde, anstatt ins Wachstum zu stecken, um die Verluste zu decken. Das ist jetzt mal einfach die Kontroverse, die im Raum steht. Werden wir das je herausfinden, ob das so richtig ist oder nicht? Sehr, sehr schwierig zu sagen. Ich denke, mit den Tagen werden hier sicher noch mehr Nachrichten rauskommen. Aber ganz klar hier eben seit Q3, they liquidated lots more. Das heißt, man hat die Krypto-Werte, die man hatte in den Büchern, die hat man wirklich angefangen zu verkaufen. Und jetzt ist natürlich wieder die Verbindung zu dem Kryptomarkt hier. Nämlich hat das dazu geführt, dass Bitcoin unter die 3.500er Grenze gesunken ist. Das ist natürlich so, wie gesagt, die Theorie, die These, die im Raum steht. Ich denke, es kann durchaus eine Rolle gespielt haben, wüsste aber nicht, ob die alleine den Markt so stark beeinflussen könnten. Hier geht es noch ein bisschen weiter. Pompliano, genau, Pomp ist ein Krypto-Influencer, sagen wir mal, auf Twitter sehr bekannt. Er sagt halt, wer wird Bitmain Kapital geben, um Bitmain eigentlich in den nächsten 90 Tagen zu retten. Und dieser BTC King sagt da, die Analyse von Pompliano ist zwar richtig, nämlich er sagt, dass Bitmain eben Geld jetzt braucht. Die Investoren scheinen nicht interessiert zu sein. Ein IPO, also ein Börsengang, ist auch irgendwie weg vom Fenster. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer da reinspringen wird und ihnen entsprechend Geld geben wird. Und hier steht eben, dass durchaus das Geld genommen wurde und für andere Sachen investiert wurde. Der Rufschaden bzw. der Ruf von Bitmain ist momentan einfach kaputt. Das wird nicht gehen. Und entsprechend sagt man auch hier zum Beispiel Sequoia schäme sich für das Bitmain Investment, weil sie eben keine gute Analyse gemacht haben und hier relativ viele Fehler auch in der Analyse gefunden haben, bevor man investiert hat. Das sind natürlich schwere Anschuldigungen, große Anschuldigungen. Da müsste man wirklich mal genauer hinschauen und verstehen, ob Bitmain da wirklich etwas versucht zu vertuschen oder ob das natürlich einfach eine Kontroverse ist. Der Kryptomarkt, ihr wisst es am besten, das ist der wilde Westen, es ist intransparent. Auch dieser BTC King könnte von irgendjemandem gesponsert sein, von der Konkurrenz, von der Bank, von der Hongkong Exchange, niemand weiß es. Von daher bitte nicht einfach mal auf das Boot springen und sagen, ja, Bitmain hat dies und das gemacht, sondern wirklich die Fakten abwarten und dann entsprechend eine Meinung bilden. Für dich als Investor konkret bedeutet das nach wie vor nichts. Wir haben in der gestrigen Folge ein bisschen den Preis analysiert. Wie gesagt, ich finde, momentan ist es noch nicht, wir sind noch nicht aus der schlechten Zone raus. Da muss Bitcoin noch ein bisschen Gas geben. Also von daher, auf den Preis sollte es, ich sag mal, mittel- und langfristig keine großen Einflüsse haben. Als nächstes eine spannende News Story, und zwar geht es darum, dass auf Reddit, der Social-Plattform, im Ethereum-Subreddit gefragt wurde, woher dann die Führung von Ethereum bzw. der sogenannten Ethereum Foundation, woher sie ihr Geld beziehen, was für Kryptos sie halten etc. Also eine Art Offenlegung der Investments, der Saläre, also der Löhne auch und der unterschiedlichen Investments und Beteiligungen der Teilnehmer der Ethereum Foundation. Natürlich an allererster Stelle Vitalik Buterin. Er sagt, er habe nicht alles, was nicht Ethereum ist, an Kryptos, hat er Bitcoin Cash, Bitcoin, Dogecoin, ZEC, also das ist Zcash, aber der totale Wert wäre unter 10%. des Wertes von seinen Ethereum. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel Ethereum er hält, ist natürlich nicht öffentlich, aber wenn wir daraus davon ausgehen, dass er sehr viel Ethereum hat, dann ist natürlich das relativ wenig. Da wäre der Split natürlich noch spannend gewesen, hat er wirklich viel Dogecoin und wie viel Bitcoin Cash, das wäre natürlich spannend, kann aber auch sein, dass er hier, ich glaubte eben zum Beispiel Vitalik Buterin, als er, bevor er Ethereum entwickelt hat, hat er auch für ein Magazin geschrieben, ich glaube das war damals das Bitcoin Magazin, und wurde da auch dann in Bitcoin bezahlt, das heißt es kann durchaus sein, dass er einfach vergleichsweise relativ viel Bitcoin hat und dann beim Hard Fork entsprechend Bitcoin Cash erhalten hat. Dann sagt er Non-Ethereum, aber im Ethereum-Ökosystem Coins, also ERC20 Coins, wären hier KNC, das ist das Kyber Network, MKR, das ist Maker, die MakerDAO, das ist eine Stablecoin, OmiseGo, OMG, darüber haben wir auch eine Analyse gemacht, und RAP, das ist Augur, und auch hier sagt er, der totale Wert sei unter 10% der, seiner Ethereum-Holdings. Dann, was noch spannend ist, er hat signifikante Beteiligungen an Clearmatics und Starkware. Und wenn wir hier Clearmatics und Starkware anschauen, ist vor allem Starkware sehr spannend, weil die relativ viel in die Forschung von sogenannten ZK-Starks eigentlich setzen. Beziehungsweise es gibt noch die ZK-Snarks. Das ist die Technologie, die angewendet wird von Zcash. Im Falle von Starkware geht es darum, dass die Anonymisierung bzw. die Forschung in Richtung Privatsphäre und Anonymisierung eigentlich vorangetrieben wird. Das heißt, da hat er signifikante Anteile, sagt er. Und er sagt auch, dass er in den letzten 12 Monaten Gelder bezogen hat, nebst seinem Lohn in der Ethereum Foundation, dass er sogenannte Advisor Tokens, also Berater Tokens, erhalten hat. Und dass die sind oben auch genannt. Das heißt, sehr gut möglich, dass er zum Beispiel von OmiseGo entsprechend Berater Tokens erhalten hat. Das ist ziemlich spannend. Er sagt auch, dass er keine finanziellen Interessen an eben gewissen Projekten hat, die er trotzdem unterstützt. Also er ist da nicht signifikant beteiligt oder halt irgendwie finanziell beteiligt, findet aber zum Beispiel jetzt bei Casper, nicht bei Casper, sondern bei Plasma etc., sagt er, das sind meine Kollegen, meine Freunde, die an diesen Projekten arbeiten, ETH Global, EDC Con etc. Und da sagt er, das unterstütze ich einfach so. Dann haben wir weiter unten noch Justin Drake. Er sagt auch, 99% meiner Tokenwerte sind in Ethereum und dann noch ein paar Airdrops. Er wird in Ethereum durch die Ethereum Foundation bezahlt und benutzt auch Ethereum als sogenannte Collateral bei MakerDAO und er hat eigentlich kaum Fiat-Währung. Das ist auch noch ziemlich spannend. Das heißt, er versucht wahrscheinlich durchaus mit Ethereum seinen Alltag zu machen. Hier auch Martin Swende etc. etc. sagt auch 95-99% meiner Krypto sind in Ethereum, der Rest ist in Zcash, BTC, SIA und andere ETH-Tokens. Jetzt, ihr seht schon, relativ spannend hier. Zcash wurde zum Beispiel zweimal erwähnt. Auch von da könnt ihr euch gewisse, ich sag mal, Parallelen ziehen zu eurem Portfolio und auch überlegen, wenn die Entwickler von Ethereum, sagen wir jetzt zum Beispiel, ein gewisses Interesse an Zcash haben oder gewisse OmiseGo halten. Was bedeutet das für euch und euer Portfolio? Seid ihr in OmiseGo investiert? Seid ihr in Zcash investiert? Solltet ihr vielleicht investieren? Und wie viel Bitcoin habt ihr zum Beispiel im Vergleich? Weil das sind genau solche Überlegungen. Diese Leute sind ganz, ganz nah dran an den, sagen wir jetzt, den Ethereum-Projekten. Das heißt, die wissen wahrscheinlich, was in den Köpfen der Entwickler beziehungsweise auf den Maschinen der Entwickler abgeht. Und die werden wahrscheinlich die nächste große Innovation vor uns erfahren. Von daher, solche Sachen sind immer wieder spannend, um das Ganze zu beobachten und auch zu sehen, wo genau sind die Leute entsprechend investiert. Wenn ihr noch ein bisschen weiter runterscrollt, gibt es hier noch weitere Details. Das aber jetzt mal von diesen drei Leuten. Das heißt, man sollte sich vielleicht mal Zcash ein bisschen genauer anschauen und die anderen Holdings von Vitalik. Vergesst aber auch nicht, Vitalik Buterin ist halt eine populäre Figur in der Kryptowelt. Das heißt, er wird jetzt im Vergleich zu den anderen Entwicklern noch eher sogenannte Advisor-Tokens, also Berater-Tokens erhalten, einfach weil er eben einen gewissen Einfluss in dieser Industrie auch hat. Bei den anderen wird das natürlich viel geringer sein, aber auch hier, wie gesagt, MakerDAO wurde bereits zweimal erwähnt, Zcash zweimal erwähnt, Bitcoin zweimal erwähnt, und das sind sicher mal starke Zeichen für ein gewisses Portfolio. Das wäre es auch schon von der heutigen Folge. Gebt mir wie immer bitte einen Daumen hoch, abonniert den YouTube-Kanal, abonniert den Podcast. Ich freue mich über eure Kommentare. Ich kommentiere eigentlich bzw. beantworte all eure Fragen, alle Kommentare und auf den YouTube-Videos auf jeden Fall. Und freue mich natürlich auch über die Rezensionen im iTunes-Podcast bzw. auf Google Play etc. Dem wünsche ich euch einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.